Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Die Challenger Corner ist zurück. Mehrere Wochen hat auch diese Sendung geruht. Jetzt sind wir wieder da und es gibt einiges aufzuarbeiten. Vor allen Dingen das Turniergeschehen in Deutschland. In Ismaningen und Hamburg gab es in den letzten Wochen Challenger-Turniere. Dazu gibt es dann einen Roundup einer spanischen kleinen Serie, die noch auf Sandplatz durchgeführt worden ist, und von einem kleineren Turnier, Challenger-Turnier in Split. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich mache ich das nicht alleine. Diesmal auch wieder mit dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian Her. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Die letzten Wochen waren tatsächlich sehr, sehr, sehr ausgefüllt mit Challenger-Tennis.
Ja, so ist es doch schön. So soll es sein.
Ja, so soll es auf jeden Fall sein. Und die Challenger-Tour hat nicht geruht. Gab es in irgendeiner Weise, bevor wir auf das sportliche Geschehen eingehen, müssen wir natürlich dann auch über das Geschehen außerhalb des Platzes eingehen. Gab es in irgendeiner Weise Vorfälle, die besprochen werden müssen? Wir haben bei Chip in Charge schon über den Fall Sam Querrey gesprochen. So eine abenteuerliche Geschichte gab es im Challenger-Tennis in den letzten Wochen nicht, oder?
Ich glaube, so abenteuerlich jetzt nicht. Wo ist Querrey, by the way?
Wir wissen das immer noch nicht.
Okay, also ich glaube, wir können ungefähr verfolgen, wo die Spieler der Challenger-Tour sind. Soweit, auf jeden Fall für alle immer zu sprechen, ist natürlich schwierig. Dass man natürlich so die eine oder andere Geschichte bezüglich Corona hat, ich glaube, auch daran werden wir uns gewöhnen müssen. Da werden wir auch dann jetzt vielleicht nochmal drüber sprechen können. Aber ansonsten ist alles eigentlich soweit im Rahmen abgelaufen.
Wir, die Turniere, und das bekommt man dann ja auch immer am Rande mit, die Turniere versuchen ja alles, um in irgendeiner Weise Corona-konform ein Turnier über die Bühne zu kriegen. Da gibt es dann natürlich zwischendurch Beschwerden. Ilja Marchenko zum Beispiel hat sich in dieser Woche so ein bisschen darüber beschwert, dass in Eckental alles sehr zusammen komprimiert ist, dass die Wege dann doch eher kurz sind, beziehungsweise dass sie zu kurz sind, dass das alles eher hemdsärmlich gemacht worden ist. Aber die Turniere, denen kann man eigentlich nichts vorwerfen. Die versuchen in irgendeiner Weise diese Sachen über diese Wochen über die Bühne zu bekommen.
Ja, und das ist ja auch sehr vorbildlich. Man muss ja sagen, das sind ja auch nicht die Turniere, die jetzt für die breite Masse angesprochen werden, sondern da sind auch viele ehrenamtliche Helfer mit dabei. Da fällt mir gerade ein, weil du es erwähnt hast, es gab jetzt ein Turnier in Saint-Germain auf ITF World Tour Tennis-Ebene, das jetzt Mitte der Woche, letzte Woche abgebrochen wurde, aufgrund eben der verschärften Corona-Regelungen in Frankreich. Das hat man dann also nach Beendigung der zweiten Runde abgebrochen, eben auch mit der Begründung, um zu sagen, naja, da sind also viele ehrenamtliche Helfer mit dabei. Das ist zwar Profi-Tennis, aber wir können das eigentlich nicht wirklich gewährleisten, dass hier alle safe sind und so weiter. Und ich glaube, das muss man eben auch hier immer wieder festhalten. Da sind natürlich wahnsinnig viele Leute involviert, die das auch ehrenamtlich machen. Und das ist ein riesiger Einsatz, der hier von allen Seiten mitgebracht wird. Auf Zuschauer wird eigentlich weitestgehend verzichtet. Ja, jetzt natürlich eben auch durch die neuen Verordnungen auch natürlich automatisch bedingt. Aber man hat schon gemerkt, die Tendenz ging dann auch wieder eher zu behind closed doors tournaments. Und es ist aber, glaube ich, jetzt schon auch sehr ratsam, das Ganze jetzt irgendwie in der Bahn zu Ende zu bringen. Die Saison oder das Saisonende ist jetzt absehbar und jetzt die letzten Turniere, der letzte Monat ist es jetzt, die Wochen noch durchzubringen. Und ich kann nur sagen, Applaus an jeden Turnierveranstalter, Organisator, der das in diesen schwierigen Zeiten dann auch irgendwie über die Bühne bringt.
Absolut. Und in dieser Woche, wie gesagt, findet das Geschehen in Eckental statt, unter anderem auch in Parma gibt es ein Challenger-Turnier und wir werden auch in den nächsten Wochen noch einiges zu berichten haben. Natürlich sollte tennistourtalk.com bei euch in den Bookmarks sein. Aber arbeiten wir mal das Geschehen der letzten Wochen auf und wir fangen an mit einem Turnier, was noch Ende September stattgefunden hat, damals noch quasi während der US Open. Das war ein Split und da hattest du mir dann im Vorgespräch gesagt, Mensch Andreas, da bin ich nochmal ganz kurzfristig hingefahren nach Split und habe mir das Turnier angeguckt und das Turnier hat ein Spieler gewonnen aus Argentinien, Francisco Cerúndolo. Und mit dem hast du gesprochen. Und das Interview, das kurze Interview, das hören wir jetzt.
Well, yeah, congratulations. A big win today. It was a tough fight. What made the difference in the end?
Yeah, I'm really happy. It's my first tournament. It was a really tough match. Pedro is a great player, so Yeah, I think I started playing solid, not being much aggressive, and then when I lost the first set, I started taking the attack in the game, because I think I was playing better attacking than defending, so I think that was the key. And of course, I took some risk, but at the end it paid off. So
you had the chance to serve out twice, but you struggled a bit. Were you a bit nervous in these moments?
Yeah, sure. I was really nervous. I couldn't move my legs. It was my first final, so yeah, and being one game away from winning the title, there was a lot of things in my mind. So, well, I'm happy because I lost twice to serve for the match, and then I could win it in the tiebreak. So that's why I'm really happy.
You had a lot of tough matches during this week. A lot of matches went the distance. How do you feel physically now?
Oh yeah, this match, it was the first one that I felt tired a little bit. In the second set, I started feeling it. So that's why I think I took more risk and be more aggressive. And hopefully that was the key for the match.
And it was also a bit different in terms of the conditions. Yesterday's was very windy, today's was hot. Was it easy for you to adapt?
Yeah, it was many tournaments in one tournament, because the first days the course were really slow. Today was fast, no wind. Yesterday was impossible to play, a lot of wind. So yeah, there were different conditions during the whole week, so I'm really happy that I passed them all.
I think next up will be Barcelona.
Yeah.
How will the next couple of weeks look like for you, or the next couple of hours, I have to say?
I have no idea. Now I'm going to rest in the hotel and just going to celebrate one day, and tomorrow I will travel to Barcelona. I'll play on Tuesday, and I just want to play on Tuesday and see what happens.
Okay, so all the best and safe travels.
Thank you very much. Thank you.
Das war im Finale nach seinem Sieg gegen den an 1 gesetzten Pedro Sosa. Cerúndolo hatte zwischendurch auch Maximilian Matera besiegt mit 7-6, 3-6, 7-6. Er hatte danach Duje Ajduković aus Kroatien, einen Wildcard-Spieler, besiegt in 3 Sätzen und hatte dann im Finale dann gegen Pedro Sosa auch mit 7-6 im dritten Satz gewonnen. Der hat sich sein Preisgeld mehr als verdient.
Ja, der war auch überglücklich, hat man gehört. War ein schwieriges Turnier, war Outdoor-Turnier noch, waren super Bedingungen noch, war sonniges Wetter, war noch richtig warm, aber unglaublich windig. Ja, also Teile der Matches fanden in irregulären Bedingungen zu. Da waren teilweise orkanartige Zustände. Also da war kein normales Tennisspiel wirklich möglich. Das hat dann auch mal zu dem einen oder anderen kuriosen Ergebnis vielleicht geführt. Aber der hat sich am Ende auch tatsächlich verdient, war so ein bisschen auch das Stehaufmännchen, musste ein paar Matches dann auch nach Satzverlust noch für sich entscheiden. Pedro Sosa im Finale gewesen, der ist zwischendurch Vater geworden während der ganzen Corona-Geschichte. Der hat auch festgestellt, dass der Fokus auch noch teilweise ein bisschen abseits des Platzes stattfindet. Und vielleicht ein kurzer Hinweis noch auf Ajduković, weil du ihn angesprochen hast, ein Teenager aus Kroatien, der jetzt auch wieder unterwegs ist auf Challenger-Ebene. Auf dem gilt es ein bisschen zu achten, das ist kein schlechter.
Duje Ajduković, also mussten ein Interview mit ihm ranholen, dass wir in einem Jahr darüber sprechen können. Mensch, you heard him here first.
Ja, wir werden unser Möglichstes tun.
Absolut. Also das war das Turnier in Split. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal kurz hier mit reinbringen, weil Florian vor Ort war. Francisco Cerúndolo hat dort dieses Turnier gewonnen. Aber wir wollen in dieser Sendung den Fokus so ein bisschen auf den deutschen Challenger-Swing hier bringen. Eckental, Hamburg und Ismaning, das sind die Turniere, die stattgefunden haben bzw. stattfinden. In dieser Woche findet Eckental statt, Hamburg und Ismaning fanden vorher statt. Ismaning war ein wirklich prominent besetztes Turnier, wenn man sie anguckt. Federico Del Bonus war an 1 gesetzt, Jannik Hanfmann an 2 gesetzt. Also wir hatten alle 8 Spieler, die gesetzt waren, waren unter den Top 150 der Weltrangliste und vor allen Dingen auch ein Feld mit einigen Spielern dabei, von denen man in den letzten Monaten so ein bisschen gehört hat. Sebastian Korder zum Beispiel oder Brandon Nakashima, der bei den US Open gegen Alexander Zverev zum Beispiel gespielt hat. Sebastian Korder, der bei den French Open für Furore gesorgt hat. Also da war eine sehr, sehr gute Mischung meiner Meinung nach aus altgedienten Spielern, aus deutschen Spielern und auch so auch aus Up-and-Coming-Spielern, hatte ich das Gefühl.
Absolut, war ein tolles Feld und ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz kurz anmerken, dass ich weiß nicht, ich glaube es war sogar die Ismaning-Woche, wo wir drei internationale Herrenturniere auf allen drei verschiedenen Levels in Deutschland stattgefunden hatten. Und zwar, wir hatten also das ATP-Turnier in Köln, wir hatten eben das Challenger-Turnier in Ismaning und wir hatten das ITF-Turnier in Hamburg. Und ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal oder überhaupt schon mal überhaupt der Fall war. Also wenn man davon redet, Corona-mäßig ist nichts los, also in Deutschland muss man sagen, es hat sich inzwischen zu einer Tennishochburg eigentlich fast entwickelt. Gerade in diesen Wochen, es war verdammt viel los. Und du hast gesagt, Ismaning war ein tolles Turnier. Das hat auch natürlich davon profitiert, dass hier so ein kleiner Swing entsteht. Die drei Wochen, was für die Spieler ja sehr praktisch ist. Ne? Also das heißt, man kann im gleichen Land bleiben, gerade jetzt in den Zeiten durch Travel Restrictions, Reisebeschränkungen, es ein bisschen erschwert werden kann, ist das ein Vorteil, wenn man innerhalb sich eines Landes bewegen kann. Auch wenn man fairerweise sagen muss, dass es natürlich von Ismaning erst nach Hamburg ging und dann wieder zurück nach Bayern, was jetzt vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist von der Reiserichtung her. Auch die Belege haben sich unterschieden, aber prinzipiell ist das eine sehr runde Geschichte und daher kommt auch dieses gute Feld zustande, dass man auch ein paar Spieler sieht, die, und man muss ja sagen, Ismaning, eines von zwei Turnieren neben Eckenthal, das noch auf Teppich stattfindet, die man wahrscheinlich so schnell nicht mehr wieder auf Teppich sieht, wie zum Beispiel Federico Del Bonis.
Ja, Federico Del Bonis, hier 79. der Weltrangliste zu dem Zeitpunkt, als er gemeldet hat, beziehungsweise als er gesetzt worden ist. Und der war hier in 1 gesetzt. Und ich weiß nur, dass wir letztes Jahr auch über Eckenthal und Ismaning gesprochen hatten und über das Turnier in Hamburg, was dazwischen ist. Und damals gab es noch Überlegungen, beziehungsweise da hat man schon noch gesagt, ja, vielleicht sollte man in irgendeiner Weise diese Turniere anders legen, dass erst Eckenthal, Ismaning sind und danach dann Hamburg, um dann wieder auf den Hartplatz zu wechseln. Ich weiß noch, dass wir unsere Folge damals Eckenthal will auf dem Teppich bleiben genannt haben, weil Eckenthal nicht auf den Hartplatz zurück möchte.
Ja, das war ja damals, weil die Frage bestand, ob der, also dass der Belag erneuert werden musste. Das war Auflage von der ATP und man hat sich dann darin gehen dazu entschieden, den Teppich also zu erneuern und nicht auf Hardcore zu wechseln. In Ismaning war ja der Fall, als das Turnier zum ersten Mal ausgetragen wurde. Ich glaube, vor 3 Jahren oder 2017, glaube ich, war das erste Mal, da war ja eigentlich eine Erstanmeldung mit einem Teppichbelag seitens der ATP überhaupt gar nicht mehr vorgesehen. Dann hat aber Ismaning gesagt, naja, passt auf, wir sind eigentlich das einzige Turnier in Europa in dieser Woche. Das war zu diesem Zeitpunkt eben 2017 der Fall. Und dann hat der ATP gesagt, naja, okay, Ausnahmeregelung, weil sonst kein anderes Turnier in dieser Woche in Europa stattfindet, dann nehmt ihr das. Dafür hat Ismaning gesagt, okay, Teppich bleibt bestehen und ja, hat sich seitdem bewährt und wir werden ja jetzt auch in den Interviews so ein bisschen dazu hören, was die Spieler dazu sagen und ich glaube, für die ist es auch teilweise eine sehr willkommene Abwechslung, weil es halt einfach so selten geworden ist und ja, fast schon ein, wie sagt man auf Marketingtechnisch so schön, ein USP eigentlich ist, oder?
Ein USP, genau, das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt und wir fangen an mit einem Interview mit jemandem, der, wie gesagt, bei den US Open so ein bisschen für Furore gesorgt hat, Brandon Nakashima, da ein couragiertes Match gegen Alexander Zverev in der zweiten Runde gespielt, hat in 4 Sätzen verloren, aber wir haben hinterher dann auch schon bei Chip in Charge darüber gesprochen, yo, der Junge hat Talent und er wird gecoacht von einer Legende, von Pat Cash. Pat Cash ist ehemaliger Wimbledon-Sieger, war zweimal in Grand Slam-Finals, 87 und 88 bei den Australian Open, hat 87 Wimbledon gewonnen. Was mir bei der Recherche über Pat Cash dann nochmal ins Auge gefallen ist, der hat nur 5 Turniere auf ATP-Ebene gewonnen. Das fand ich bemerkenswert wenig.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht so ad hoc abrufen können, weil natürlich immer das eine große Turnier hier immer heraussticht. Ja, ja. Und da merkt man, also es kommt gar nicht auf die Quantität drauf an, es kommt auf die Qualität drauf an, ja. Sage ich mal, im Nachgang sich darüber eben dann auch noch in den Köpfen der Leute festzusetzen. Ja. Also ich glaube, du kannst wahrscheinlich 20 ATP-Turniere gewinnen und wenn die jetzt alle in Anführungszeichen nur auf kleinerer Ebene gewesen sind, dann ist es einfach nicht nachhaltig, als wenn du natürlich einmal Wimbledon oder eben einmal Roland Garros, einmal US Open oder Australian Open gewinnst.
Ich fand auf Wikipedia noch schön den Spruch oder den Satz, in der Medensaison 2006 war Cash für die Herren-40-Mannschaft des TC Blau-Weiß Issum im Einsatz. Seine einzige Partie in der Niederrheinliga gewann er mit 6:0, 6:1. Mit so viel Vorbereitung im Gepäck könnt ihr natürlich das Interview vom Kollegen Dietmar Kasper, der auch für TennistourTalk.com schreibt, könnt ihr hören. Dietmar Kasper hat mit Brandon Nakashima und Pat Cash gesprochen, unter anderem natürlich auch über das Stirnband von Pat Cash, über deren Erfahrungen in Deutschland, über Brandon Nakashimas erstes Turnier überhaupt auf dem Teppich und vieles mehr. Darüber haben die drei gesprochen und das Interview hört ihr hier.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, first of all, welcome to Germany.
Thank you.
So, Patrick, in your fantastic career, you traveled to such a lot of countries.
Yeah.
What memories do you have about Germany?
Gee, a lot of memories. When I was a junior, I came to Berlin when I was 14. And now I'm a little older than 14, and I'm back again. I've been to many places. Played some exhibition matches and tournaments, of course, and done commentating. This is the first time I've been into here.
In Bavaria?
Ismaning. I was here for the tournament. Can't remember what I was doing, but I was very. I'm here not for very long.
Okay.
So maybe I lost first round, or maybe I was here coaching. I'm trying to remember. I can't remember what I was doing here. It's too many years, but I've been here many times. But my German is not much better than it was originally.
Okay. Brandon, for you, is it the first time in Germany, and what do you associate with Germany?
It's the first time I've been to Germany. I've always seen the professional tournaments here and everything on TV, and always wanted to come here at some point in my career. So it's nice to finally see what it's like here and play a tournament here.
Okay. Breton, you've been a very successful junior player, being ranked number 3 in the junior world ranking. But in Germany, tennis people noticed you some weeks ago playing in the second round of the US Open against Sasha Zverev. Can you describe in some sentences your way from a teenage tennis player to the ATP professional?
It was great to have the good junior career. Ever since I was young, I've always wanted to play tennis as a professional. So it was nice to have the good junior career, and that helped me get to this professional stage and keep developing my game. So it's been great to build. Build my game throughout the years, and just to see how I'm progressing, and like you said, playing all these ATP tournaments, the Challengers, and the US Open, it's all been a great experience for me.
Okay, I read you had a short period at a college. Was it not good for you, or did you choose another way?
Yes, I played one season at University of Virginia, and I actually had a really good time there. I really liked everything about the school, the college matches and everything. I liked all the people there and stuff. But after that semester, I decided to turn professional, and I thought it was best for my game at the time, and I thought it was... the right decision. So overall, I think it was a great college experience for me, and definitely really helped me for tennis and in life.
Okay, Brandon, what was the reason for you to choose Pat Cash as a coach? And can you remember when did you recognize the tennis player Pat Cash in your life?
Growing
up, I'm too old. He doesn't know me.
Growing up, actually. Never really saw him play any of
our grandchildren that are older than him. Almost.
Yeah, so growing up, I mean, obviously I heard of his name and knew how good of a player he was, but never really saw any of his matches or anything. And at the time, at the beginning of this year, I had just turned professional and looking for a really high-level coach that has a lot of experience, and we kind of knew had some mutual friends that kind of connected us together, and we started talking beginning of this year a little bit, and we tried out a few weeks, and after that we decided on a certain amount of weeks throughout the year, and it's been really good so far.
Okay, Pat, what do you want to work at his game style, or what do you want to improve at his game style?
Well, I think we always have to improve everything. I think that's important. When Brandon's very, very solid player, he hasn't got any clear weaknesses, and we're developing, you know, more strengths and become, you know, stronger and better. And, you know, we had the opportunity for this during this lockdown was great for us, because I was lucky. I have an American passport. My mother's American, so I have an American passport, which I don't use very often, just to go to America. And I was able to go to California. I was in California, and we spent 3 months of good hard work before we could start playing tournaments, really. And so we worked on some technical stuff. We worked a physical. We had never done really a pre-season training, and we even got on the clay court. There's a very good clay court there, and we spent 4 or 5 weeks playing clay.
Is it the green clay court?
No, it was a red clay court. It's a private court, very, very similar. And so it's about developing everything. So we are here. We've been here in Europe playing someone tournaments on the clay, getting him experience. He has very little experience on the clay, so he's improving very quickly. So there was a lot of areas, and there was a great experience for him to play at the U.S. Open and to play, you know, Zverev, and you know, he did pretty well. And I think he Brandon often makes players play badly, so to speak, because of the way he takes the ball very early and hits it very clean, and worries a lot of players. And I think he was very, very nervous. If it wasn't for one very big, enormous serve on the second serve, it got him out of trouble. Brandon could have been up 2-1. Not to say that he would have won the match, but you know, he realizes, I think, that he's not that far away from these good players. But there's still lots of room to improve. And you know, so it's been a very it's been an incredible learning experience for him. It's been great for me as well. Great fun. California's a good place to be. We enjoyed that time, and traveling now in Europe, he's had sauerkraut since we've been in here. Sauerkraut. We've had dumplings. We've had some crepes. I'm teaching him all the good German words, like Backpfeifengesicht. Backpfeifengesicht. Yeah, is that one? That's right. A face was slapped. You want to slap? Is that right? Yeah. That's a good one. I see. Save that for the umpire. No, don't listen to me. They're the words you shouldn't say. So we have some fun. But it's great learning. Here we are. This tournament is the exact opposite of play. So
okay.
We're going from one thing to the other. And as a professional player, you have to try and adapt. And I think this year, if he's learned anything, it's been about being adaptable.
Okay.
We have to change. So it's been good fun. I knew about him as a mutual friend told us, and we said, "Oh, I got this good junior." I'm like, yeah, I've heard that before. "Oh, he's really good, you should watch him." I'm like, I really wasn't interested. And then he said he sent me some videos, and I said, "Watch it." I'm like, "Okay, all right." So I watched him. I was like, "Oh, this kid's good." Mentally very, very solid and under pressure. And so I realized, I quickly spotted some areas that he could improve on, and we spent the last seven months working on them.
Pat, in the 1980s and 90s, almost all indoor events were played on fast carpet surfaces.
Yeah, sort of.
And nowadays, the indoor events are all played on hard court. Mm. But here in Ismaning, we have a carpet. Mm. Can you compare the carpet of here in Ismaning to the carpet you played in your active career?
Yeah, this is probably even faster than the courts I played on. We didn't play many on this type of carpet, but it was an indoor court they put down, and of course in Frankfurt they had the ATP finals and those sort of tournaments. They're fast, like an indoor hard court. So this is even faster than some of those. But to play Becker or Sampras or Stierk, Ivanisevic, Krajicek, you have to be a good returner. That's why Agassi, these guys like Agassi and Chang, it's amazing players to be able to compete with them. I mean, in my day, of course, it was Lendl. who played some fantastic, you know, and McEnroe was just almost unbeatable on this sort of court.
Yeah.
He really almost was unbeatable. And even now, when he played, we don't play now, but a few years ago, he played on fast courts like this. He would never miss a return. He was served volleying. So it's a different style of playing. So we won't see so many serve volleying, but we'll see a lot of aces and big winners.
Okay, Brendan, what's your first impression of the surface here in Ismaning?
Well, before I got here, I've never really ever seen a carpet court in my life. But I kind of knew it was, hearing it from my coaches and some other players, that my game would fit well with the surface, since I like to take the ball early. Like to play, have good timing and everything. So it's been great having a couple days here to get used to the surface. And looking forward to playing the matches on here.
Okay, so Pat, all people in Germany want to know, when you gave an interview during your career, you said, when I finish my tennis career, I will take my guitar, will drink beer with my mates, and will do an easy life. But from outside, it looks that still all in your life is about tennis. What can you describe your change of mind?
Yeah. Well, I did do that for a while, but I got a little bit boring, I must say. But I did have some fun and spent time with my children. But I love tennis. I like tennis. I love coaching. So it's kind of given me another opportunity to come back and to learn, continue to learn about tennis and study and see different players. And it's it's a terrific sport. You can never stop learning. I do like it. I still like playing. I don't move as well. I had too many injuries. Everything hurts. But I still love getting out there and playing. And it is a terrific sport. I do enjoy when I'm hitting with him. It's great fun to play with a top player like Brandon, and he learns incredibly well, very quickly. And he'll be a very good player because of this attitude. He learns amazingly well. He has some years to go, but he'll be a good player. And then I can enjoy my social tennis with my friends at Wimbledon or Queen's Club and play on the grass and have some fun. So I can do both, and that's very, very fortunate.
Okay. I read about a lot of jobs from you. You're a coach, you're a TV expert. I read something about academies of you. You competed on the ATP Champions Tour. How will you do your priorities in the next years?
Well, things are always changing. We can know this year things are changing, but I think coaching will be a part of my life. I like the commentating. I think will still be, and the writing and the coaching, analysing will still be part of my life for sure. Which way that sends me, I don't know. I don't know as yet. I like to see what the world will give me. I know a lot of people try to plan things, 5 years in advance, but I don't like to do that. So I'd like to see where things will take me.
Yeah.
I try and enjoy wherever that takes me. So,
okay.
So maybe I really don't know. It could be anything, but I'd like, I still do a lot of work with charities and helping whether it's illnesses or mental health. So that is something that I'm very passionate about, and I think I'll definitely be doing that, and I'll be doing something in tennis, and the combination is probably the obvious thing that I'll do. I'm doing a sports psychology course at the moment, almost finished that, so I might be, adapt that into more and more of that into my life.
Okay. Do you live at one place or do you have different
London.
Places? Are you
yeah.
London?
Yeah, still in London. Yeah.
Okay.
Always, yeah.
How do you plan to practice him? Because Brandon, where do you practice when you are in the States?
I'm in San Diego, California.
Okay. Mm. Yeah. And is it planned that you visit him more often?
Yeah, it's been good. It's been easy. I'm Australian, so I have to travel. It's part of my blood. I have no problems getting on a plane and travelling somewhere. So that's, and that's, this happens when you're an Australian tennis player as a junior. You have to travel. You can't go away for 3 weeks and go home. You have to go away for 2 months.
Yeah.
So this is something I'm used to doing. It's not a problem. It's annoying wearing these stupid things. But I've been flying backwards and forwards during this to California several times to the US. It's been great. Nobody in the airport, nobody on the planes, no food on the planes, that's any problem. But it's been the best time to travel. Everybody's very nervous and scared. I'm not scared at all. So we just go and get work done, and I'll still be traveling, I think.
Okay, the times are now very difficult to say about it, but what are your goals until the end of the season or for the next year?
Mm-hmm. I think overall, I mean, I'm always trying to just keep improving and developing my game and getting more and more experiences coming to these tournaments, whether it be on the clay or on the hard or carpet. But I always like to keep improving my game as much as possible, and maybe more the physical aspect, mental aspect. I think I could always improve, but keep building up the ranking as much as possible, and hopefully at the beginning of next year we'll get into the Australian Open, and so we'll see where that takes me.
Okay.
So
there's a last one here in Europe, and then he's got three tournaments in the US.
Ah, okay.
And then he'll get into Australian Open qualifying, but obviously he'd like to get in the main draw. He has to win some matches. It's very, very tough. All the players want to play.
Yeah.
So it's the tournament. Very tough.
Okay, and the last question for Pat.
Yeah.
Everywhere people are talking about Pat Cash, they talk about the headband, the famous. Are you sick of hearing that everyone is talking about this headband with your name, or is it something special for you?
Always. No problems. Yeah, that's part of me. I feel naked when I'm not wearing it on the court. I wore it today and not on the court for a few minutes. It didn't feel right. So that's just, it's part of me. When I walk on the tennis court and play, I put the headband on. Usually because I'm sweating. He laughs at me because I sweat so much. But the headband, it's just part of me, and people know that. Some people don't recognize me without the headband. Most people don't recognize me without the headband. It's funny. So I put it on, they go, ah. So that's more famous than me, my headband.
Okay.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Pat Cash, Brandon Nakashima und Dietmar Kasper im Gespräch während des Turniers in Ismaning. Und wenn man Pat Cash schon mal vor Ort hat, dann muss man natürlich auch ein Interview ranholen. Und da Brandon Nakashima auch eine interessante Persönlichkeit ist, da haben wir uns gedacht, Mensch, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die muss hier mit rein in die Challenger Corner. Brandon Nakashima hat kein so gutes Turnier gespielt, das können wir dann auch nochmal sagen. Er ist relativ früh ausgeschieden und trotzdem, es war sein erster Einsatz dann auf dem Teppich. Er hat in 3 Sätzen gegen Matteo Viola verloren, da war das Turnier relativ früh beendet. Ja, das ist Work in Progress bei ihm.
Das galt für viele, ja, ganz klar, natürlich vor allem für die Jungen. Also da kommst du als junger Ami, sage ich mal, hier nach Deutschland, spielst in der Halle und dann hast du diesen Teppich, wo die Bälle nicht abspringen, wo dir die Aufschläge um die Ohren fliegen, was also wirklich ein völlig anderes Tennis ja auch darstellt. Und da muss man sich natürlich dran gewöhnen, und das kann man dann auch nicht mit 2-3 Practice-Sessions dann sofort übertragen. Und da sind so ein paar dabei, jetzt auch Matteo Viola ist jetzt nicht gerade einer, der was wahrscheinlich jetzt zum Teppichstar avancieren wird, aber der dann schon ein paar Erfahrungswerte einfach mehr hatte, und das, glaube ich, hat am Ende dann auch den Unterschied ausgemacht.
Brandon Nakashima war einem deutschen Publikum, einem kleineren deutschen Publikum auf jeden Fall, schon ein Begriff. Ein Spieler, der einem deutschen Publikum vielleicht noch nicht so immer ein Begriff ist, das ist Jack Draper. Die Briten hegen sehr, sehr viele Hoffnungen in Jack Draper. Ist ein junger Nachwuchsspieler aus Großbritannien. Er und Emma Raducanu, das sind so die beiden Nachwuchshoffnungen des britischen Tennis. Und Jack Draper war hier in der Qualifikation in Ismaning, ist dort in der letzten Runde ausgeschieden gegen Thomas Martin Echeverry. Aber auch den hatte der Kollege Dietmar Kasper im kurzen Interview. Und in unserer Rubrik You Heard Him Here First, da müsst ihr natürlich dann auch mal die Stimme von Jack Draper hören, weil in anderthalb oder zwei Jahren, wenn er unter den Top 100 ist, könnt ihr sagen, ich habe ihn in der Challenger Corner zum ersten Mal in einem Interview gehört. Das kurze Interview, das hört ihr jetzt.
So Jack, congratulations. From outside it looked really good.
Yeah, cheers. It's my first match since March. So I played really well. I'm happy with my performance. And nice courts, nice place, and hopefully I can do some damage this week.
Did you ever play on the surface like carpet here?
Maybe a little bit when I was younger in the UK, but not really. And I haven't played on it for years.
Okay. I saw you won all titles on hard courts, so I think the faster courts are suited well for your game.
Yeah, definitely. I mean, I haven't played on clay since 2018, okay. Just because through injuries and stuff like that. I haven't got the chance to play on any other surfaces, but yeah, I like the quick courts.
But for future, you want to go on clay tour?
Yeah, definitely, definitely.
Okay. How was the lockdown situation in Great Britain? Did you have to stop practicing?
Yeah, we had to stop practicing. You couldn't really go out of your house. Well, maybe once for one exercise, but didn't get to play for a couple of months. And it seems like it's getting worse there again. So, at the end of the day, I think we all just need to be safe.
Okay. I read about tournaments in Great Britain in Roehampton. Have you been part of these tournaments?
I got injured just before I was about to play the Battle of the Brits, I think it was called. But no, I got injured before. So.
Okay. The training situation of you, are you still training at the LTA in Roehampton?
Well, I get supported by the LTA, but I'm actually currently at JET, Junior Elite Tennis. And it's a really good academy for young players, and my coach is obviously one of the main coaches there, and Alan Jones, and it's a good environment there.
Okay, what are your goals for next year, about ranking, about hitting your game?
I don't know, I mean, it's difficult to say because I've been injured a bit and with COVID and stuff, but I'd like to be pushing up there with the other guys who are doing well in my age group, and yeah, we'll see. I'm not feeling any pressure on myself. I just got to keep on going out and working hard, and we'll see what happens.
Okay, good. Thank you.
Okay, thank you very much.
Ja, Jack Draper im Interview. Ich habe es eben schon gesagt, er und Emma Raducanu sind so die Nachwuchshoffnungen. Sehr viele britische Beobachter und dann auch Berichterstatter und Leute, die sich des britischen Tennis angenommen haben, sagen, nach Andy Murray, nach Dan Evans, nach Jamie Murray wird es vielleicht nicht mehr so richtig viel geben. Heather Watson dann auch beim Damentennis etc. Joe Konta ist dann natürlich noch zu nennen. Aber da ist auch so ein bisschen die Angst, wie im deutschen Damentennis vielleicht auch, dass da nicht mehr viel nachkommt. Und da sind sehr große Hoffnung in Draper und Raducanu gesetzt.
Ja, wahrscheinlich auch nicht ganz unberechtigt. Ja, Draper ist wahrscheinlich der interessanteste, 18 Jahre alt, ein Lefty, hat auch jetzt schon auf ITF-Ebene einige Turniere gewonnen, habe gerade nochmal geschaut, sind inzwischen schon 7 Titel, einen davon auch dieses Jahr in Sunderland geholt, ein M25-Event. Also das sind natürlich schon die ersten Erfolge, die er hier einhamsen konnte. Und da gibt es so ein paar Nationen, wo die Gefahr ist, wo man sagt, na, da entsteht so eine Lücke. Ne? Und da muss man natürlich schauen, wo sind die jungen Spieler, die man hier fördern kann, die dann vielleicht mal in die Fußstapfen der jetzigen Stars treten können. Und da liegen natürlich auch hier wieder die Ansprüche sehr, sehr hoch, wenn man dann eben auch einen Andy Murray hatte, dann ist natürlich der Abstand zu den Jungen auch natürlich extrem groß. Das kommt natürlich dann auch noch mit dazu.
Ja, es ist in den letzten Wochen und Monaten ist es so ein bisschen aufgekommen, weil Andy Murray nicht wie von Wunderhand dann wieder Turniere gewonnen hat, sondern zwischendurch früh ausgeschieden ist und für ihn auch noch ein langer Weg wieder zurück ist Richtung Weltspitze. Und dann machte man sich schon schon Gedanken und dann guckt man auf die Nachwuchsklassen und dann sieht man halt ein relativ dünnes Feld von Spielern und Spielerinnen in Großbritannien und dann machen sie sich schon dann Sorgen. Und wie gesagt, die Sorge ist ja hier genauso, vor allen Dingen beim Frauentennis, wo im Moment die Lücke zwischen den Kerbers, Görges und Petkovic dieser Welt dann zu Eva Liss beziehungsweise den anderen Spielerinnen dann noch eine etwas größere ist. Aber wir werden sehen, was die nächsten Jahre bringen. Auf jeden Fall wollten wir euch Jack Draper nicht vorenthalten, genauso wenig wie Sebastian Korda. Sebastian Korda, ja, Jack Draper zum Beispiel nicht verwandt oder verschwägert mit dem ehemaligen australischen Tennisspieler Scott Draper, aber Sebastian Korda, das können wir sagen, der ist verwandt und verschwägert. Seine beiden Eltern oder beide Eltern waren Tennisprofis, Petra Korda, Regina Reichratowa. Seine beiden Schwestern sind Golfprofis und er ist auch Tennisprofi jetzt geworden und er hatte so gute French Open, Sebastian Korda. Und er war auch in Ismaning dabei und auch ihn hatte Dietmar Kasper im Interview und das hören wir jetzt.
So, Sebastian, congratulations. Thank you. Tough reset victory. Yeah. What was your feeling on the court today?
Yeah, it was my first singles match on a carpet, so it was difficult to get used to, but once I played after the first set, I got pretty comfortable on it, and it was a good match after that.
Okay, this year you came directly from clay court to the surface. Do you think it's more difficult than coming from hard court?
Yeah, for sure. I was playing on a slow, rainy clay court in Paris, so it was pretty difficult, but I'm super happy to win.
Okay, when you were in the States, where do you practice normally?
At IMG Academies in Bradenton, Florida. I was born there as well.
Okay, is it the IMG, is it the former Nick Politieri?
Yeah, it's Nick Politieri,
Okay, you have a famous father, everybody in tennis knows that. Does he sometimes travel with you to tournaments?
Yeah, no, he does, but we usually, whenever I'm home, we always practice together, and then I always travel with one of my coaches from the USTA.
Okay, do you think it's an advantage to have such a famous father, or is it difficult?
No, I mean, it's definitely a big help for me. I mean, he knows how to play good tennis and how to get to the top, so it's a really big help. Yeah.
Okay, and your father represented the Czech Republic. You were born in the States. Yeah. Do you have any relation to the Czech Republic, or do you feel really as a pure American?
No, definitely. I mean, I was until I was 10 years old, we lived 6 months in the States and 6 months in Europe. But Prague is definitely a home for me, and all my family's there pretty much. So it's always nice going back there.
Okay, good. Thank you.
Sebastian Korda ist ins Viertelfinale gekommen, hat dort. Oder war dort Marc-Andrea Hüßler unterlegen. Und über Hüßler müssen wir gleich noch ein bisschen mehr noch sprechen. Hüßler hat eine absolute Traumzeit jetzt hinter sich nach den US Open. Aber Korda, auch der hier mit zwei durchaus ordentlichen Runden gegen Julian Lenz hat er gewonnen und gegen Zdeněk Kola hat er gewonnen. Und auf Sebastian Korda werden wir uns auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren wahrscheinlich einstellen dürfen.
Ja, und zeigt doch, dass er schon ein bisschen weiter ist als Draper. Ne? Also ist natürlich auch 2 Jahre älter, muss man sagen, ist 20, ist aber durch seine guten Ergebnisse, vor allem bei den Grand Slams, inzwischen schon auf 135 der ATP-Weltrangliste. Also der kratzt ja schon fast an die Top 100. Und ganz klar, Roland Garros steht dann natürlich hier im Vordergrund mit seinem Ergebnis in die vierte Runde. Du hast es angesprochen, hat sich aber auch für die US Open qualifiziert. Also der hat sich hier schon seine ersten Ausrufezeichen gesetzt. Im Gegensatz dazu allerdings noch keinen Titel gewonnen. Ne? Also weder auf ITF noch auf Challenger-Ebene. Ich glaube, da wird aber sehr bald auch was folgen. Und dann ist auch der Sprung zu den größeren Turnieren auf der ATP-Tour der nächstlogische.
Aber er möchte, glaube ich, auch seinem Vater nicht unbedingt nacheifern. Sein Vater war auch eher einer für die schnellen Plätze. Er hat auf dem ganz, ganz langsamen Sand in Paris hat er große Erfolge gefeiert und er könnte auch einer sein für die etwas langsameren Plätze.
Absolut, denke ich auch. Und man muss natürlich nicht immer alles 1:1 wie der Papa machen. Wenn der Spielstil ein anderer ist, wenn sich auch vielleicht die Präferenzen für die Bodenbelege verändern, ist das legitim, solange die Erfolge in die ähnliche Richtung gehen.
Aber ein Vaterschaftstest ist bei Petra Korda nicht notwendig, oder? Die beiden sehen sich unglaublich ähnlich.
Ja, glaube ich auch. Und er ist ja, glaube ich, auch ein richtig guter Golfer. Ja, also das hat er ja auch, glaube ich, geerbt. Ja.
Und das muss er dann natürlich seinen Schwestern dann auch nachmachen, die beide, wie gesagt, Golfprofis sind. Also Sebastian Korda, auch der war im Interview mit Dietmar Kasper, der hat das Viertelfinale erreicht und er hat verloren gegen Marc-Andrea Hüßler. Und Marc-Andrea Hüßler ist so ein bisschen die Geschichte der letzten Wochen. Der hat in Kitzbühel hat er schon das Halbfinale erreicht, als er dort dann gegen Miomir Kecmanovic nur in 3 Sätzen ganz knapp unterlag, hatte vorher gegen Feliciano Lopez gewonnen, gegen Fabio Fognini, gegen Emil Roussevori, hatte gegen Attila Balos in der Quali gewonnen, also wirklich gute Leute geschlagen und hatte dort das Halbfinale erreicht. Und wer gedacht hat, Mensch, das ist vielleicht ein One-Hit-Wonder, der hat dann tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Marc-Andrea Hüsler einfach so weitermacht. Er hat in den Sibiu einen Challenger gewonnen, im Finale gegen Thomas Echeverry, über den wir eben auch schon gesprochen haben, und hat dann in Ismaning beim Teppichturnier einfach so weitergemacht und hat dieses Turnier gewonnen gegen Dustin Brown in der ersten Runde, wo er arg kämpfen musste, was ein wirklich spannendes Match war. 7-5 im Tiebreak des dritten Satzes. Dann Brayden Schnurr besiegt, dann Sebastian Korda, dann Antoine Hoang in zwei Sätzen besiegt und im Finale einen weiteren, in diesem Jahr sehr erfolgreichen Challenger-Spieler, Botic van de Zandsrulp. Schwieriger Name, Botic van de Zandsrulp, besiegt in drei Sätzen. Marc-Andrea Hüsler genießt im Moment sehr, sehr gute Wochen, auch wenn er in Hamburg dann in der ersten Runde gegen Oscar Otto ausgeschieden ist, aber das muss ihn nicht traurig machen, weil die Wochen davor, die waren wirklich ganz fantastisch von ihm.
Na ja, und ich muss auch sagen, der kam, so wie du schon richtig beschrieben hast, irgendwie aus dem Nichts. Der Name war mir natürlich bekannt, ja, ist ja, beschäftige mich ja mit der Challenger Tour ab und an, und dann sieht man natürlich auch die Namen und einer, der ja des Öfteren auch mal in der Qualifikation aufgetaucht ist, aber eigentlich nie hier ein großes Resultat verzeichnen konnte. Und dann war ich in Kitzbühel, da war ich ja auch vor Ort, und ja, plötzlich steht der dort im Halbfinale, ne? Also hat dort Leute geschlagen wie Fabio Fognini. Okay, das war, ich glaube, da haben wir drüber gesprochen, jetzt nicht gerade der beste Auftritt von Fabio, war so ein Fabio Classic wieder, aber auch Emil Roussevori besiegt in drei Sätzen, hat Feliciano Lopez rausgehauen, hat sich durch die Quali eben dann auch geschlagen und da schon gezeigt, was er hier tatsächlich kann. Dazu kommen zum ersten Mal ja persönlich eben auch in Kontakt gekommen mit ihm, ein richtig sympathischer Junge, muss man auch sagen, der ja dort auch gut mit den Leuten vor Ort, den Journalisten dort auch umgegangen ist, bis in seine Geschichte erzählt hat, dass er auch aus einer Verletzung eben hier zurückkam und diese Zeit während der Corona-Pause ganz gut nutzen konnte, um eben seine Verletzung auszukurieren, sich ja fit zu machen, und das scheint sich dann jetzt eben ausgezahlt zu haben. Du hast gesagt, er ist dann nach Sibiu gegangen, in Rumänien, hat auf Sand das Turnier gewonnen, das Challenger-Turnier, und dann quasi back-to-back, muss man sagen, denn er kam aus Sibiu, dann direkt nach Ismaning war das nächste Turnier, was er dort gewinnen konnte, und das ist schon eine klasse Leistung, der erste Challenger-Spieler dieses Jahr, Turniersieger, der auch auf zwei unterschiedlichen Belägen einen Titel gewinnen konnte.
Und vor allen Dingen in zwei Wochen zwei so gegensätzliche Beläge. Auf der einen Seite den langsamen Sand in Sibiu und auf der anderen Seite den ultraschnellen Teppichboden dort in Ismaning. Also das, da muss man einfach nur den Hut vorziehen. Das ist eine richtig, richtig gute Leistung.
Absolut. Ich meine, da war ein bisschen Zeit dazwischen. Das war jetzt nicht die Woche danach. Da war sogar ein guter Monat dazwischen. Aber er hat dazwischen kein anderes Turnier gespielt. Das muss man halt sagen.
Ja, absolut. Und auch ihn hören wir im Siegerinterview. Und das hast du mit ihm auf Englisch geführt, weil du das nämlich dann auch noch für die ATP-Tour gemacht hast. Also Marc-Andrea Hüsler, der Deutsch spricht oder der Deutschsprache im deutschsprachigen Teil der Schweiz aufgewachsen ist, mit Florian Heer zusammen, allerdings auf Englisch. Das hört ihr jetzt.
Marc-Andrea Hüsler, champion here in Ismaning, congratulations. It was a tough final today. What made the difference in the end?
That's actually tough to say. Bodic was playing really well. I was struggling. I tried to stay in the match with my serve. And I mean, honestly, it could have gone either way. Today, at the end, I had an upper end towards the end of the match. But that's only because it's a couple of points that decide the match at the end. And I wasn't sure I was going to win until I actually won at the end. It's always like that in tennis, especially on carpet. Points go so fast, so sometimes there's nothing you can do. You just try to stay focused, try and wait for your chance, and then when you get it, you have to be ready. There were lots of downs this match today, and I think I was also set break down in the third, in the second. I come back, then a third, I'm up break, I get broken again. So, I mean, this, we both come out, two tie breaks in the first set. I mean, it's a very, very tight match, and today I had the luckier ending, and of course very happy about that, and very motivated to continue.
You already mentioned the surface. It's a pretty rare one on the tour. How was the experience playing this week here on the surface?
Yeah, I mean, I grew up in Switzerland where we also have carpet in winter, so I'd say I'm used to playing on carpet. I know I played lots of Swiss tournaments on carpet before. I played here now for a third time, and it's actually something that suits me. at least some aspects of my game with my serve and with my backhand. Sometimes I'd preferably have a bit more time to swing, but on the whole, I think it's a surface that comes towards towards me. Yeah, and that's why I also planned it to play it, because I felt like I have a good chance of doing well here. And yeah, I didn't know, of course, it would end up like this, but I mean, yeah. Makes me happy.
And I think it's safe to say that you enjoy a great run of form currently. You won the Challenger title in Sibiu a couple of weeks ago. Since the restart of the tour, it has been really great. What's the secret of your success?
Coming back from injury wasn't easy at all, not knowing when it's going to continue. I started playing tennis in, I think, about March again. Then there were no tournaments on anyway, so I knew I had time to really recuperate. And it just shows me that when you really practice a lot, you work hard, that always pays off at the end. I mean, you never know when it's going to pay off, but at the beginning it was tough. I didn't get into the Challenger. I signed for an ATP event, and I played semifinals there, playing the best tournament of my career so far. That surely helped me realize that I can that I can beat any player. So I changed the mindset of going into a Challenger. But then, it's of course a bit different than actually thinking you can do it and actually doing it. And now it's doing twice in a row, once on clay and on carpet. Yeah, it gives me lots of confidence. And I'm still, there are lots of things I still have to improve on. And I'm really motivated to see where the training will lead.
And you will stay in Germany for another week. What can we expect from you next week in Hamburg?
Next week in Hamburg, it's going to be completely different. I mean, I heard that it's very slow there. I've never played there before. It's a hard court. I'm flying there tonight. I'm going to get some practices in tomorrow just to see, to get used to the court. I'm not exactly sure when I play yet, but then again, it's a new tournament, different players. Yeah, you never know. I mean, I'm going to try my best for sure. I'm going to just focus on the good points, the way I can win my points on that surface. And then the week after, I also planning on playing Eckenthal from Germany on carpet again. So even if it's not going well next week, I can go to the confidence for Eckenthal.
And finally, do you have any goals for the rest of the season? Maybe also in terms of ranking positions, do you put yourself any goals?
I mean, at the beginning, I was always said I want to play my first Grand Slam, obviously next year. But, I mean, that was actually succeeded, I think, a couple of weeks ago. And now, I mean, the next goal is, of course, getting as high as possible. I mean, to use this confidence that I have now for the next tournaments to make as many points as possible, because you also never know when it's going to stop. It might stop again. You know, not as a player, lots of things are unsure as a tennis player, but for sure, I mean, it's just goal-wise to make the best out of every match.
Okay, so all the best. Thank you.
Thanks, Tom.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Marc-Andrea Hüßler ist in dieser Woche dann auch in Eckenthal am Start, also nimmt dann auch die komplette Challenger-Tour mit. Und er hat innerhalb von wenigen Wochen seine Weltranglistenposition so verbessert, dass er bei den Australian Open schon in die Quali kommen kann. Die Australian Open ist nochmal ein anderes Thema. Wir hoffen, dass die stattfinden können. Sie sollen stattfinden, laut der Turnierdirektorin in Wien, die gesagt haben, ja, ATP Cup ist eine 50-50-Geschichte, aber eigentlich die Australian Open sollen stattfinden. Auch die Infektionszahlen in Melbourne nach einem monatelangen Shutdown sind jetzt endlich, Gott sei Dank, auf Null runtergegangen. Und wir hoffen, dass die Australian Open dann stattfinden können. Wenn sie stattfinden, dann kann Marc-Andrea Hüßler dort in die Qualifikation. Und auch das Schweizer Herrentennis dürstet ja nach Nachwuchstalenten. Wir haben schon mal über Schweizer Nachwuchstennis hier gesprochen. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es da eine ganze Menge an 17-, 18-Jährigen gibt, die eventuell dann irgendwann die Nachfolge von Stan Wawrinka und Roger Federer antreten können, auch wenn das zu duplizieren wahrscheinlich eher schwierig sein wird. Aber Marc-Andrea Hüßler genießt auf jeden Fall jetzt einen richtig, richtig guten Herbst. In Hamburg Beziehungsweise das war das Turnier in Ismaningen. Das hat allerdings im Einzel Marc-Andrea Hüßler gewonnen und im Doppel haben wir noch eine schöne Geschichte. André Begemann und David Pell aus den Niederlanden. André Begemann aus Deutschland, mit dem wir vor ein paar Wochen über seine Profiserie gesprochen hatten, als noch nicht wieder Profi-Tennis gespielt worden war. Die waren hier in eins gesetzt und haben hier das Turnier gewonnen. Es war André Begemanns 30. Turniersieg und es war der 18. Partner, mit dem er diesen 30. Turniersieg geholt hat. Wir haben mal mit ihm darüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, es ist so schwierig, Doppelpartner zu finden und Doppelpartner auch für längere Zeit. Er hatte mal eine ganze Zeit mit Martin Emrich zusammengespielt, bis der verletzungsbedingt nicht mal weitermachen konnte. Aber André Begemann, 30 Doppeltitel mit 18 verschiedenen Partnern. Chapeau.
Ja, das ist eine wirklich herausragende Geschichte. Das muss man erstmal hinbringen. Und gut, er ist natürlich schon einige Jahre mit dabei, aber was natürlich ganz interessant ist, er hat jetzt durch die Erfahrung, dass er eben auch mal die Seite gewechselt hat, ne? Also in die Organisationsebene gegangen ist, auch einen ganz anderen Blickwinkel jetzt auf die Organisation von Turnieren. Das wird er uns jetzt gleich im Interview auch nochmal verraten, dass er da natürlich einen anderen Blickwinkel drauf hat. Man fährt zu so einem Turnier ganz anders, hat eine ganz andere Sichtweise, als wenn man in Anführungszeichen nur als Spieler, als Gast da ist. Und ich glaube, das hat ihn natürlich auch weitergebracht und er hat ja schon dahingehend auch eine Strategie, wie es nach der Tenniskarriere weitergeht und er zeigt aber, dass er auf dem Platz hier noch im Doppel auf jeden Fall zu allen Dingen bereit ist.
Und André Begemann und David Pell, die hören wir jetzt im Interview hier nach ihrem Turniersieg in Ismaning, der 30. Turniersieg von André Begemann. Das hört ihr jetzt.
Okay, first of all, congratulations guys. André, some words to the match. What do you think made the difference in the end today?
Well, English, right?
Yeah.
Well, it was a nail biter. It's always tough, especially on indoor carpet. It comes down to serving well, keeping up the percentages, and really, you know, keeping up mentally. I thought the other guys served really, really well. Lots of aces, lots of service winners, so it made it tough for us. We just said, hey, let's stay in the match. Got a little more comfortable on the returns in the end and found our spots on the serve. And yeah, and then it's just pretty much about how you start the match tiebreak. Then we go on a run, you know, and that's 5-2, 6-2. And then that's what you need to get a little more confidence. And I think that made a bit of a difference in the end.
Okay, David, you competed the first time together with yes. André. Is it a special feeling competing the first time and getting the title?
Oh, that's always a good start. Well, yeah, I mean, it was the first time, so everything is quite new. It makes it also really fun, and we enjoyed it a lot during the practices, during the matches. And yeah, felt really comfortable from the beginning. And we were joking around a little bit between the points and had fun and were fighting. And it was really nice playing together. So, great stuff.
Okay. How was the first contact to André that you will compete here in Ismaning together?
Well, I texted him on Friday. And he said, yeah, let's go. Let's go and have fun on the court in Ismaning. It's a great tournament and great people here. So that was the first contact.
Okay. Yeah. André, during the lockdown of Corona, you changed the site, you organized the IPL. Do you see tournaments now from another point of view?
I do, yeah. It's very interesting to look at the tournament side from a different perspective. You see the players' side for 10 years and then you change it. And it's very challenging, especially during these times. It's very challenging for a tournament director and the crew to, first of all, to find a team and then to get the team on the same page and actually put it together like this. And still give players a certain and a nice flair, and not just from the financial standpoint, but also from the just players feeling well in the tournament, liking the event, and having a good time, and still sticking to the Corona guidelines. And yeah, it was very good for me to see it. Now I come to a tournament, I'm a little more relaxed, and you know, I really appreciate what I actually get in the tournaments. I said it before in the beginning of our careers, it's all about, you know, winning some matches, then potentially making one ATP point, then you get eventually you get some hospitality, then you make some prize money, and then you get the hotels get nicer, and then you start, you know, taking it for granted a little bit, and you get really used to this lifestyle, and it's good for players. Actually, it would be nice for all players to look at it from a different perspective and really appreciate all these things that we're getting apart from, you know, just prize money and points, you know.
Okay. Do you think you will do it in the future?
Yes, I really liked it. We have a great team together. I don't want to necessarily wait for a lockdown so I can do my own event. I wish it would be going on in nice times with spectators and all this. And yeah, I really liked the experience and looking forward to having another event. Yeah.
Okay, last question to David. Yes. Will you contact him more times in the future?
Actually, we're playing next week.
Next week.
Yeah. So that's going to be really fast.
Okay.
Yeah, so we're playing next week in Hamburg together.
Ah, Hamburg too.
Yeah, yeah. So that's going to be fun.
Okay, thank you. Good luck.
Yeah.
Begemann ist auch wieder unter die Top 100 gekommen und er hatte uns im letzten Interview, was wir vor ein paar Wochen mit ihm geführt hatten, hatte er uns noch gesagt, ja, ich will gerne wieder bei den Grand Slams dabei sein und er kommt seinem Ziel so langsam aber sicher dann auch näher.
Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe jetzt, vielleicht das sollte nicht danach klingen, hier schon das Karriereende hier vorwegzugeben, aber ich will damit nur sagen, er hat auf jeden Fall für einen Plan danach schon und das ist ja auch immer ziemlich viel wert, aber das soll natürlich nicht heißen, dass er hier noch absolut voll mit dabei ist und ja, es geht natürlich, wir haben über die Problematik gesprochen, es geht darum, einen Partner zu finden, der mit ihm die Turniere durchgehen kann, der mit ihm dann auch auf dieser Ebene die Punkte sammeln kann und dann ist der nächste konsequente Schritt, das gilt ja eigentlich für alle Spieler, die hier auf Challenger-Tour-Ebene unterwegs sind, der nächste Schritt ist dann immer Grand Slam Main Draw. Ne? Das ist das, worum es geht oder zumindest eben die Qualifikation dorthin zu schaffen und ja klar, wenn du dort eben auch in den Top 100 bist, dann ist das nächste, worauf man sich freuen kann.
Absolut. Und wir drücken ihm die Daumen, dass er dieses Ziel dann erreichen kann und dass er dann auch wieder bei den Grand Slams im Hauptfeld ist, beziehungsweise dann auch bei den Grand Slams dann mitgespielen kann. Das war das Turnier in Ismaning. Wir haben den größeren Fokus auf das Turnier in Ismaning gelegt. Auch das Turnier in Hamburg wurde durchgeführt und auch das Turnier in Hamburg hatte ein durchaus sehr prominent besetztes Teilnehmerfeld. Taro Daniel hat das Turnier gewonnen im Finale gegen Kamil Majdzsak. Kamil Majdzsak hier an 1 gesetzt, Taro Daniel an 2 gesetzt und auch hier auf Hartplatz entsponn sich ein sehr, sehr gutes Turnier. Ich habe einige Matches gesehen, die dort stattgefunden haben. Kamil Majdzsak hat das, Sebastian Ofner war im Finale, Sebastian Ofner war ins Finale gekommen, hatte hier Majdzsak im Halbfinale besiegt, vorher Roman Safiulin und Hugo Gaston und in der ersten Runde auch Dustin Brown. Dustin Brown ist immer an den Finalisten in den letzten Wochen gescheitert. Sebastian Ofner verlor gegen Taro Daniel mit 1-6 und 2-6, aber für Ofner, der vor ein paar Jahren mal in Wimbledon für Furore gesorgt hat, ist das hier ein sehr gutes Ergebnis und für Taro Daniel dann jetzt auch der zweite Turniersieg war es jetzt, oder?
In diesem Jahr, genau. Der hat in Burnie in Australien ganz am Anfang der Saison schon ein Turnier gewonnen gehabt. Das war sein erster Turniersieg bei einem Indoor-Turnier überhaupt. Ist ja ein Schützling von Sven Grünefeld, den wir auch vor ein paar Wochen ja schon mal im Interview hatten. Und für den war es jetzt auch, glaube ich, ganz gut, wieder in die Spur zurückzukommen. Der hatte zwischenzeitlich auch so ein paar Ergebnisse, wo es nicht ganz so rund lief. Und der hat aber eine recht souveräne Leistung dort eben in Hamburg eigentlich abgehalten. Muss dazu sagen, hat im Halbfinale profitiert davon, dass Botic von de Zandschulp, wie ich ihn jetzt mal versuche auszusprechen, nicht antreten konnte, due to medical reasons, was ja sich dann daher herausgestellt war, dass es sich hier um einen positiven Corona-Test handelte. Denn der Van de Zandschulp, der war richtig gut in Form. Nicht nur Titelverteidiger in Hamburg, der nämlich die Erstausgabe dieses Turniers im letzten Jahr gewonnen, sondern war eben ja auch schon Finalist in Ismaning. Und in Ismaning zum Beispiel Tobias Kampke hatte auch gesagt, also das ist ein Spieler, der von der Anlage her eigentlich in die Top 100 gehört. Er versteht gar nicht, warum er eigentlich so in Anführungszeichen so weit hinten gerankt ist. Weiß nicht, was er ist, glaube ich, um die 150 oder sowas um den Platz herum. Und Kampke hat eben auch gemeint, also der gehört eigentlich viel weiter nach vorne. Ist ein richtig guter Spieler auf den schnellen Belegen und eigentlich auch hier nur eine Frage der Zeit, wann der in die Top 100 kommen wird. Und der musste, wie gesagt, vom Halbfinale zurückziehen. Da hat es dann noch ein bisschen, glaube ich, gedauert. Das zweite Halbfinale, bis dann stattgefunden hat, gab es ein bisschen zeitliche Verzögerungen, mussten, glaube ich, nochmal Tests durchgeführt werden und so weiter. Also war ein bisschen, glaube ich, unangenehme Geschichte. Aber davon hat Taro Daniel vielleicht ein bisschen profitiert. Ich glaube, das Halbfinale, das hätte noch eng werden können. Aber ansonsten gegen seine anderen Gegner, gegen Arthur Rinderknecht in der ersten Runde gespielt, der dieses Jahr auch schon ein paar Turniere gewonnen hat, der Franzose, und Maximilian Marterer besiegt Henry Larksonen aus der Schweiz. Und damit Turniersieger in Hamburg, zurück im Winner's Circle, wie es so schön heißt.
Absolut. Bojic van de Sandsholp ist jetzt der zweitbeste Niederländer hinter Tellen Griekspoor und noch vor Robin Haase. Dort hat dann auch schon so ein bisschen die Wachablösung stattgefunden. Robin Haase, der lange Zeit dann einer der besten oder einer der oder der beste niederländische Spieler war, unter den Top 50 in der Weltrangliste war, ist jetzt auf Platz 187 der Weltrangliste abgerutscht. Und van de Sandsholp, wie auch immer er heißt, das müssen wir irgendwann noch eruieren. Und Tellen Griekspoor haben das dann übernommen. Das war das Turnier in Hamburg, was im Doppel dann übrigens von Kamil Majszak und Marc-Andrea Hüßler gewonnen worden ist. In einem fulminanten Tiebreak, Match-Tiebreak, haben sie gegen Lloyd Glasspool und Alex Lawson im Match-Tiebreak mit 20-18 gewonnen. Das war ein wildes Ding. Und da hat sich Hüßler gedacht, wenn ich schon das Einzel nicht gewinnen kann, gewinne ich dann wenigstens das Doppel. Wir können noch über, das waren die beiden deutschen Turniere. In dieser Woche, wie gesagt, findet Eckental statt. Wir können noch ein bisschen über einen spanischen Swing sprechen. In Spanien gab es in den letzten Wochen einige Turniere und vor allen Dingen Carlos Alcaraz García hat hier sehr, sehr abgeliefert.
Ja, es gab 3 Wochen Turnierserie am Stück. Noch Sandplatz-Tennis natürlich in Spanien unter besten Bedingungen, teilweise auch noch mit Zuschauern. Und das erste Turnier fand in Barcelona statt, in der Nähe von Barcelona, an der Sanchez-Casal-Akademie. Hat sich in Spanien ja sehr weit dort durchgesetzt, dass eigentlich alle großen Akademien inzwischen ein Challenger-Turnier durchführen, so eben auch bei Sanchez-Casal. Und dort hat Carlos Alcaraz seinen ersten Titel bei diesem Swing gewinnen können, beziehungsweise seinen zweiten überhaupt auf Challenger-Ebene. Beim ersten Turniererfolg waren wir ja glücklicherweise oder konnten wir davon glücklicherweise von vor Ort berichten. Das war ja dann auch in Triest in Italien. Und dann gleich weitergegangen zu seinem eigentlichen Heimturnier, jetzt nämlich an die Ferrero-Akademie in Alicante oder in Viena, genauer gesagt, in der Nähe von Alicante, hat er seinen zweiten Turniersieg, insgesamt also dritten, gefeiert. Und das ist natürlich schon eine Besonderheit, denn es gab eigentlich nur 5 Spieler, die 3 Challenger-Titel gewinnen konnten, noch bevor sie 18 Jahre alt waren. Und das ist ein recht elitärer Kreis, wenn man sich das durchliest. Das sind nämlich Richard Gasquet, Novak Djokovic, Juan Martin del Potro und, wie wir sagen, FAA, Felix Auger-Aliassime. Und ja, wenn man in den Kreis vorstoßen kann oder dort mit dazu zählt, glaube ich, das zeigt schon, was da in Zukunft kommen kann.
Und auch Carlos Alcaraz habt ihr in diesem Podcast in der Challenger Corner schon gehört. Von daher, you heard him here first. Das können wir irgendwann als Trademark können wir das bringen.
Ja, das wäre doch, wie nennt man das, so als Theme, oder? Dann drunter setzen.
Genau. Ja, Challenger Corner, ja. You heard him here first. Ist nicht so schlecht. Auf jeden Fall, Carlos Alcaraz ist ein Riesentalent und er wird schon mit Rafael Nadal verglichen und diese Vergleiche sind unfair und niemand sollte mit Rafael Nadal, jedenfalls nicht aus sportlicher Sicht, verglichen werden, aber der Junge, der wird uns in den nächsten Jahren noch, glaube ich, eine ganze Menge beschäftigen und der hat wirklich Talent und ja, das ich bin sehr gespannt auf den weiteren Weg von Alcaraz.
Absolut. Und wenn wir vorher über die Lücken gesprochen haben, die einige Nationen hier vielleicht haben, nachwuchstechnisch, also in Spanien braucht man sich keine Sorgen machen. Denn um das nur zu vollenden, es gab noch die dritte Woche. Die dritte Woche fand dann in Marbella statt, an einem wunderbaren Club, Puente Romano Tennis Club mit einer wunderbaren Anlage, leider auch ohne Zuschauer stattgefunden. Und auch ein recht junger Spieler dort gewonnen, Pedro Martinez Portero, der ja so ein bisschen unterm Radar auch eine richtig coole Saison spielt. Hat hier seinen ersten Challenger-Erfolg, seinen insgesamt zweiten nach 2018 feiern können und ja, hatte diese Saison schon auch auf ATP Masters-Ebene ein erstes Match gewonnen. Er ist gegen einen Top-50-Spieler geschlagen, Sam Querrey, im Übrigen war das, und ist dadurch auch zum ersten Mal in die Top 100 eingezogen. Also auch der spielt eine richtig gute Saison, einen, den man wahrscheinlich hier in Deutschland auch so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat, aber zeigt wieder, da kommt aus Spanien einiges nach. Und nebenbei, es fanden noch 2 andere Turniere statt, um das noch kurz zu erwähnen, nämlich in Lissabon. Dort hat nämlich Jaume Munar gewonnen, zum Thema Rafael Nadal, das ist ja ein alter Kollege aus Mallorca, auch ein ganz junger Spieler, auch der war schon in den Top 100. Also in Spanien muss man sich da, glaube ich, nicht so viel Sorgen machen. Da kommen einige gute Namen schon wieder nach und das zeigt natürlich, was da für eine richtig gute Nachwuchsarbeit auch geleistet wird. Und nur um das zu vollenden, Francis Tiafoe, der hat auch ein junger Amerikaner, der hat das Turnier in Parma gewonnen, ein ATP Challenger 100 Event, das einzige im Übrigen, was in dieser Kategorie in Italien in diesem Jahr stattgefunden hat.
Ich habe ein paar Auftritte von Francis Tiafoe in Parma gesehen und das war ziemlich cool. Also ich mochte sein Commitment in dieses Turnier und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dort hat er, wie gesagt, das Turnier in der Emilia-Romagna in Parma hat er gewonnen. In dieser Woche findet noch ein Turnier statt in Parma und mal gucken, wer das dann gewinnt. Dann geht es nächste Woche weiter in die USA, nach Cary. Und Bratislava werden nächste Woche stattfinden, Challenger-Turniere. Dann Guayaquil, Orlando und Ortisei. Ortisei auch ein ganz, ganz traditioneller Ort für ein Challenger-Turnier. Und dann sind wir schon in Florianopolis, Lima, Campinas und Maia in Portugal. Da wird das letzte Challenger-Turnier dieses Jahres stattfinden in Maia in Portugal. Und dann ist Ende November bzw. Anfang Dezember die Challenger-Saison auch schon wieder vorbei. Und dann haben die Spieler naja, vielleicht eine Woche Urlaub und dann geht es wieder los mit der neuen Challenger-Saison, die ja durchaus auch wieder in Europa stattfinden wird 2021. Die ersten Pläne sind schon raus, oder?
Ja, es gibt eigentlich, soweit ich weiß, nur ein Turnier, was bisher fixiert ist. Das ist nämlich Orléans.
Ah ja, genau.
Das war zum Ende des Jahres eigentlich angesetzt. Ist jetzt, glaube ich, in die erste Australian Open Woche gewandert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ganz ehrlich muss man sagen, und das monieren auch einige Akteure und Spieler, es gibt ja noch keinen Kalender für 2021. In gewisser Hinsicht natürlich auch nachvollziehbar, weil, wie wir ja immer wieder lernen, es einfach von Tag zu Tag sich ständig verändern kann. Und deshalb ist die Planbarkeit sehr, sehr schwierig. Aber ein paar Turniere fangen jetzt an, schon ihre Termine zu fixieren und ja, mal sehen. Ich glaube, es wird wieder so ein bisschen, naja, ein kleines Puzzle, was da zusammengebastelt werden muss und schauen, wer hier überhaupt noch bereit ist, ein Turnier auszutragen unter diesen Bedingungen. Denn so wie es ja aussieht, wird sich im Moment nicht viel dran ändern. Du hast die Australian Open schon angesprochen. Wir können davon ausgehen, wenn die Australian Open stattfinden, ganz bestimmt ohne Zuschauer. Und dann dementsprechend wird sich das auch auf die kleineren Turniere wahrscheinlich übertragen. Und deshalb ist natürlich die Frage von Veranstaltersicht, macht es überhaupt Sinn für mich, sowas zu machen? Und ich glaube, es geht eher darum, so ein paar Turniere im Moment zu finden, die sich tatsächlich bereit erklären, das durchzuführen. Für die Amerikaner, weil du es angesprochen hast, ist es ja auch ganz wichtig, dass sie auf den Kalender noch dieses Jahr gekommen sind. Ja, war eigentlich fast gar nicht mehr damit zu rechnen. Also die Turniere hier in Cary und in Ecuador, beziehungsweise, glaube ich, Kolumbien noch mit dabei. Also, dass dort überhaupt noch Turniere dieses Jahr stattfinden, das war, ja, glaube ich, vor ein paar Wochen noch überhaupt gar nicht so absehbar.
Drücken wir den Daumen, dass alles gut geht und dass alles glatt läuft, dann auch bei den Challenger-Turnieren, die jetzt noch stattfinden werden, diese Woche in Eckental. Und vielleicht wird es in diesem Monat dann ja auch nochmal eine neue Challenger-Corner geben. Denn das war's schon wieder mit der neuen Ausgabe der Challenger-Corner. Bist du in Eckental, beziehungsweise hast du da noch die Möglichkeit, Interviews zu machen?
Ich denke, da werden wir auf jeden Fall was zusammenbringen und können uns dann nächste Woche zu dem Turnier noch etwas ausführlich unterhalten.
Juhu! Dann werden wir darüber nächste Woche dann sprechen in der neuen Ausgabe der Challenger Corner. Das war die neue Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen. TennistourTalk.com, ich habe es am Anfang erwähnt, sollte in euren Bookmark sein. Auch Florian und TennistourTalk.com kann man auf Twitter, Instagram und Facebook folgen. Und auch die Challenger Corner hat einen Twitter-Account, einen Instagram-Account. Von daher, auch dort könnt ihr folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.